Deutschlandfunk Kultur. Lesart. Mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Nicht nur an Silvester schauen wir Menschen ja gern in den Himmel, besonders wenn aus der unendlichen Tiefe des Weltalls mal etwas Handgreifliches bis zu uns auf die Erde gelangt. Meteoriten nennt man diese kleinen Bruchstücke, die manchmal abbrechen, wenn Asteroiden und Kometen mit anderen Himmelskörpern zusammenprallen. Und neuerdings schaffen es diese Meteoriten bis in die Gegenwartsliteratur hinein. Und was das für Bücher dazu sind, dazu gleich mehr. Der Sternenhimmel und die unendliche Weite des Alls fasziniert alle Menschen überall auf der Welt. Das haben wir hier in der Lesart neulich erst mit dem österreichischen Schriftsteller Raul Schrott besprochen, der jahrelang an einem monumentalen Atlas der Sternenbilder und ihrer Deutung in verschiedenen Kulturen gearbeitet hat. Aber dieser Sternenhimmel und alles, was darin vorgeht, ist auch ein großes Thema immer wieder in der Literatur. Ganz besonders offenbar, wenn kleine Bruchstücke aus diesen unerreichbaren Sphären auf einmal zu uns auf die Erde gelangen. Solche Meteoriten hat Samuel Hamann in einigen Neuerscheinungen aufgespürt, auf die ich wirklich gespannt bin. Hallo, guten Morgen, Samuel Hamann.
Guten Morgen, hallo.
Es gab ja Anfang dieses Jahres da ein ziemlich viel beachtetes Spektakel. Da ist nämlich ein Asteroid in die Erdatmosphäre eingetreten und diese Bruchstücke, die dann entstehen, also Meteoriten, die sind in Brandenburg ganz verstreut eingeschlagen und dann ging so eine richtige Schnitzeljagd los. Mhm. Internationale Teams, Wissenschaftler, Studierende, aber auch so private Meteoritenfans waren da unterwegs. Haben Sie das auch verfolgt, diese groß angelegte Suche?
Tatsächlich damals nicht. Ich habe erst nachträglich darüber gelesen, als ich mich in die Meteoritenmaterie gewissermaßen eingearbeitet habe. Auch weil einer der Romane, über den wir vielleicht später noch reden können, von einem solchen Meteoritenschauer gerade in Brandenburg erzählt. Aber die Suche, die Sie erwähnten, hat mir dann eindrücklich vor Augen geführt, welche unterschiedlichen Charaktere sich von Meteoriten angezogen fühlen. Und dazu gehören, das ist jedenfalls mein Eindruck im Augenblick, auch sehr viele Schriftsteller. Also es gibt natürlich H.P. Lovecraft, der die Erzählung Die Farbe aus dem All geschrieben hat. Das ist sozusagen ein Klassiker der Meteoritenliteratur. Aber ich habe auch den Eindruck, dass in unserer Zeit das immer wieder oder immer noch Thema ist. Und wenn ich ganz ehrlich bin, bin ich eigentlich über Umwege zum Thema gekommen. Ich habe vor einigen Monaten in der Lesart Betay Goize vorgestellt. Das ist ein Roman von Barbara Zehmann. Und dort geht es, und der Titel kündigt es bereits an, immer wieder um einen Stern, um den sogenannten roten Überriesen Betay Goize. Und in der Geschichte geht es um eine 40-jährige Frau in Wien, die ihre Leidensgeschichte kurzschaltet mit ihrer Sehnsucht nach diesem Stern. Und sein Licht, das ist ihr Trost und Orientierung in einer Welt, der sie nicht gewachsen ist. Und für mich stand, als ich das gelesen habe, ein grundlegendes narratives Arrangement dahinter. Also auf der einen Seite haben wir unser irdisches Leben, vor allem im Augenblick dieses Erleben einer Dauer-Hyperkrise, egal ob man diese jetzt politisch, ökologisch oder rein privat auslegt. Und auf der anderen Seite haben wir eben dieses Versprechen des Lichts und der glänzenden Schwärze über uns. Und natürlich lässt sich das theologisch ableiten, das liegt jetzt gerade in der direkten Nachweihnachtszeit besonders nahe. Aber was mich an den Texten frappiert hat, ist das Handfeste daran. Also in Form von Meteoriten kommt gewissermaßen diese Schwärze und dieses Licht zu uns auf die Erde. Und wir können es anpacken, wir können darüber nachdenken und wir können etwas damit anstellen.
Jetzt haben Sie uns ja mit Betay Goize, ich erinnere mich noch, dass wir zwei da auch drüber gesprochen haben, mitten in die Gegenwartsliteratur geholt. Aber mir scheint dieser H.P. Lovecraft, den Sie erwähnt haben, scheint ja so eine Art Gründungstext fast davon zu sein. Die Farbe aus dem All, so heißt diese berühmte Horror- oder Sci-Fi-Geschichte von 1927. Lohnt sich das, da nochmal reinzugucken?
Also ich fand es auf jeden Fall lohnenswert. Ich habe es jetzt nochmal gelesen, ich glaube zum dritten Mal. Es ist einfach eine gut gemachte Geschichte, weil also wie dieser Meteorit nahe eines Bauernhofs einschlägt und wie er allmählich die Umgebung verändert, die Pflanzen, die Früchte, die Bäume, aber eben auch die Menschen, die werden irgendwie infiziert von dieser Farbe, die in diesem Meteoriten steckt. Lovecraft evoziert dabei ein Grauen, etwas Böses, das in diesem Stein steckt, das sich eben schleichend ausbreitet, aber es bleibt ein Mutmaßen. Und das ist, glaube ich, der springende Punkt, weil niemand, auch keiner der Wissenschaftler, also weder die Landvermesser noch die Chemiker, wissen, was da vor ihnen liegt. Und die Literatur ist letztlich die einzige Disziplin, der es gelingt, über diesen Meteoriten zu verfügen. Und das fand ich eigentlich einen schönen Clou dieser Erzählung, dass etwas, was oft naturwissenschaftlich betrachtet wird, besonders durch Literatur als Erscheinung fassbar wird.
Was denken Sie denn überhaupt? Ein bisschen haben Sie ja schon was gesagt. Wir holen uns da quasi so ein bisschen Licht auf die Erde mit so einem Meteoriten. Aber worin besteht der Reiz, sich so einen Meteoriten in die Literatur, in die Erzählung zu holen?
Ich glaube, dieser Einschlag des Meteoriten, der verändert halt einfach sofort alles. Der ermöglicht auch eine Abkehr von einem Realismus, weil dieser Meteorit als außerirdisches Element die Vorstellungskraft herausfordert. Also sehr schnell stellt sich die Frage, verfüge ich überhaupt über die Mittel, über die Methoden, um zu verstehen, was ich hier vor mir habe? Und dann ist man auch schnell bei so Elementen wie dem Magischen und dem Surrealen, auch dem Antirationalen, das man in die eigene Geschichte reinholen kann. Und vor einigen Jahren habe ich den Kurzroman Rockabilly gelesen, des argentinisch-amerikanischen Autors Mike Wilson, der ist 2019 erschienen. Und da geht es um eine US-Vorstadtsiedlung, in die eben ein Meteorit einschlägt. Und die direkten Nachbarn dieses Kraters werden in der Nacht des Einschlags eigentlich allesamt auf ihre Weise verrückt. Das ist ein kleines Kabinettstück, es geht um Schrotthändler, es geht um tätowierte Teenager, um einen sprechenden Hund. Und es ist aber ein sehr dunkles Porträt der US-Gesellschaft in diesen Jahren, das eben erst so griffig und grotesk über die mentalen Zustände erzählen kann, weil der Meteorit die falsche Ordnung aufgesprengt hat.
Und jetzt haben ja solche Meteoriten auch mehrere Seiten, würde ich mal sagen, oder Perspektiven, aus denen man sie betrachten kann. Zum einen ist es ja einfach mal Meteoritenkunde, eine wissenschaftliche Disziplin. Im Naturkundemuseum Berlin zum Beispiel gibt es eine eigene Meteoritensammlung. Also das hat jetzt so gar nichts mit irgendwelchen außerirdischen Kraftquellen oder Ahnungen zu tun. Andererseits gibt es aber auch Menschen, die eben eher sowas Magisches oder auch Esoterisches in Meteoriten sehen. Spiegelt sich denn auch so diese beiden Aspekte in der Literatur?
Also ich würde sagen, das Schwärmerische ist Stand jetzt auf dem Vormarsch. Ein besonders interessantes Beispiel ist der Roman Prana Extrem von Joshua Groß, der ist 2022 erschienen, und im Kern erzählt Groß davon, was es heißt, in einer Welt, die politisch und gesellschaftlich auseinanderdriftet, neue gemeinschaftliche Bezüge herzustellen. Und der Roman hat viele Ideen, und eine recht plakative, charmante und auch etwas hirnrissige Idee besteht dann darin, den ältesten Meteoriten, der bisher in Deutschland eingeschlagen ist, aus einem Museum zu klauen. Also es geht den Figuren darum, Zitat, das eigene Eingebundensein ins Universum zu erahnen. Der Meteorit wird zu einer Art kosmischem Fetisch, der die isolierten, kaputten Menschen neu energetisiert. Das ist jetzt keine waschechte Esoterik, aber was ich bemerkenswert fand, ist die Umkodierung. Also der Meteorit ist jetzt keine Gefahrenquelle mehr, sondern ein Hoffnungsschimmer. Und bei Joshua Groß ist es ein Gestein, das noch so etwas wie eine Utopie in sich tragen kann. Und es spricht dann ja auch Bände, dass gerade diese Strahlkraft von dort draußen, von dort oben herkommen muss, weil die Lage hier unten bei uns ja dann doch leider so desolat ist, wie sie augenblicklich nun einmal ist.
Aber wenn Sie sagen Meteoriten als Hoffnungsträger, das klingt fast nochmal nach so einer nachweihnachtlichen frohen Botschaft. Ist das aber nicht auch so eine dezidiert romantische Haltung gegenüber den Naturphänomenen?
Auf jeden Fall. Also romantisch schon, aber hinzu kommt auch eine gewisse Vorsicht vor dem esoterischen Narrativ rund um Heilkristalle und auratische Steine. Also in die Richtung kann das ja auch schnell abdriften. Ein besonders gelungenes Beispiel für so eine umsichtige Motivik war für mich der Roman Schwätzer von Sven Pfitzmeier, der dann wiederum dieses Jahr erschienen ist bei Kein und Aber. Und auch hier ist die Ausgangslage trist. Also Berlin, Gentrifizierung, Suizid, Depression. hohen Suchtprobleme. Die Figuren leiden wirklich allesamt sehr stark. Und einige begeben sich dann auf die Suche nach Meteoriten eben in Brandenburg und finden dann auch einen solchen Stein. Das hat einen magischen Moment, das löst einen magischen Moment bei den Figuren aus. Ich will nicht sagen, dass dadurch alles gut wird. Das ist nicht die Rettung für die Welt und für die Figuren. Aber so wie der Meteorit in dem Roman die Handlung und die Figuren anstrahlt, ändert er irgendwie die Lichtverhältnisse der Geschichte. Und das kriegt plötzlich einen neuen Touch, so einen transzendentalen Touch, auf dem, glaube ich, auch die Figuren die herbeisehnen, weil sie sich von ihrer privaten oder auch politischen Biografie lösen wollen. Zugleich würde ich sagen, auch die Schriftsteller selbst sind auf der Suche nach neuen Symbolen, um vielleicht so etwas wie einen spröden Realismus hinter sich zu lassen. Also das im Sinne von, diese Welt ist nicht genug, wir brauchen eine Stimulation von außen, die uns neu befeuert. Und dann ist der Meteorit eine willkommene Abwechslung in der Hinsicht.
Also wirklich ein Thema in den Neuerscheinungen. Würden Sie denn da insgesamt sogar von einem Trend sprechen oder sogar einen Meteoriten-Hype in der Gegenwartsliteratur?
Ich glaube, wenn man es weiterfasst, dann schon. Also Meteoriten, Sterne, kosmische Räume, das wird, glaube ich, immer öfters genutzt, um irdische Probleme zu kontextualisieren und neu zu beleuchten. Erst vor einigen Wochen hat ja auch Samantha Harvey für ihren Roman Umlaufbahnen den Booker Prize bekommen. Und da geht es ja um Astronauten in einer Raumstation und wie sie ihre menschliche Winzigkeit koordinieren mit den kosmischen Maßstäben, denen sie ausgesetzt sind. Also ich glaube, solange die Krise auf Erden besteht, wird dieser Blick nach oben in diese Schwärze auch bestehen, als Fluchtmoment, aber auch als Hoffnungsschimmer.
Und wir haben auch noch eine Neuerscheinung im Februar gefunden, wo nochmal ein Experte, nämlich der Literaturwissenschaftler Josef Vogel, auf das Phänomen schaut. Sein Buch heißt dann Meteor, Versuch über das Schwebende und wird beim Beck Verlag erscheinen. Das Thema geht also weiter. Samuel Hamann, vielen Dank für diesen Überblick. Da schaut man doch nicht nur an Silvester nochmal ganz anders in den Himmel. Dankeschön.
Sehr gerne, danke.
Und die Bücher, die Samuel Hamann vorgestellt hat, die haben wir für Sie in einer Liste zusammengestellt. Die finden Sie auf unserer Homepage unter www.deutschlandfunkkultur.de.
Straßenkritik.
Ich heiße Anja Lemmermann und bin heute zu Besuch in Rosenheim. Ich möchte mir einfach einen schönen Nachmittag machen und sitze jetzt hier gerade im Café und lese ein Buch. Und das letzte Buch, was ich gelesen habe, ist von Matt Haig, Die Unmöglichkeit des Lebens. Es geht um eine Mathematiklehrerin, die schon älter ist, schon, ich weiß nicht, Ende 60, Anfang 70, die pensioniert ist und die einfach total depressiv ist. Und die bekommt ein Haus auf einer Insel in Spanien vererbt. Dieses Haus ist total runtergekommen und da erlebt sie besondere Dinge, die ja einfach wieder das Leben zurückbringen. Also das ist jetzt keine super grandiose Literatur, aber ich finde es einfach leicht geschrieben, es ist sehr berührend geschrieben. Also es hat mein Herz irgendwie erreicht.
Anja Lemmermann liest in Rosenheim den Roman Die Unmöglichkeit des Lebens von Matt Haig, erschienen beim Drömer Verlag für 24 Euro. Was in unserer Welt so alles passiert, ist gelinde gesagt ganz schön komplex und von allein oft kaum noch zu verstehen. Gute Sachbücher können da sehr hilfreich sein und welche ganz besondere Augenöffner sind, das sagt uns jeden Monat die Jury unserer Sachbuchbestenliste. Die fürs neue Jahr, also für den Januar, ist quasi frisch aus der Presse mit vielen neuen Titeln. Genauer gesagt sind 6 von 10 neu auf dieser Liste. Und bei mir ist mein Kollege René Agiger aus der Literaturredaktion hier in Deutschlandfunk Kultur auf Platz 1. Da steht ein historisches Buch, können wir gleich mal genauer anschauen. Aber was ist dein persönlicher Top-Titel auf dieser Liste?
Oh, das habe ich mir noch gar nicht überlegt. Kann ich aber spontan sagen, das ist Jens Biskis Die Entscheidung.
Das auch ist, ein das, historisches
ja,
Buch.
Ja, ist auch ein historisches Buch. Das ist die Nummer 2 auf dieser Liste. Ich habe es kennengelernt im Oktober. Da ist das Buch auch erschienen, wenn ich das richtig erinnere. Und das ist eine Geschichte Deutschlands 1929 bis 1943. Das heißt, jene Jahre, in denen die Weimarer Republik aus unserer Sicht heute direkt in den Faschismus oder Nationalsozialismus gewandert ist in den Untergang, wie das manche Leute ja sagen, so im Rückblick. Das Besondere an diesem Buch von Jens Biskey ist, dass er sich tatsächlich so sehr in die Zeit stellt und in die Diskussion stellt, des politischen Berlin, der Öffentlichkeit, der Feuilletonisten, dass man doch an jeder Weggabelung merkt, es gab eine Weggabelung, es gab Optionen und es gab Alternativen und das war ein Weg, der alles andere als zwingend ist. Und das Buch ist so lebendig geschrieben, dass es einen richtig reinzieht. Und auf der anderen Seite hat man halt so im Hinterkopf, kann man nicht umhin, als sich vergegenwärtigen, dass auch 2024, 2025 dieses Deutschland mit seiner Demokratie, mit seiner gefestigten, inzwischen republikanischen Geschichte, aber doch unter Druck ist und immer wieder sich dafür entscheiden muss, den Weg Richtung Demokratie zu gehen.
Also wird da Geschichte offenbar ganz gegenwärtig auch in diesem Buch?
Ja, gegenwärtig, aber wirklich eher durchs Lesen. Das Buch selbst erzählt diese Geschichte und ich kann aber als Leserin, Leser nicht umhin, meine Gegenwart mitzudenken.
Also Jens Biskey ist schon mal auf Platz 2. Die Entscheidung heißt sein Buch Deutschland 1929 bis 34. Und dann habt ihr Juroren auf Platz 1 ja ein Buch gesetzt, wo man sich denkt, das ist ja jetzt schon ganz schön lange her. 1525, der Bauernkrieg für die Freiheit von einer britischen Historikerin. Haben wir nicht andere Probleme, als jetzt da so tief in die Geschichte einzusteigen?
Ja, ich sag zunächst mal ganz kurz was zu dem Buch selbst und dann zu dieser Frage, wie weit weg ist das eigentlich? Also Lyndall Roper heißt die Autorin, das ist eine in Oxford lehrende, sehr renommierte Historikerin, die sich auch mit dieser Frühneuzeit sehr gut auskennt, einige Bücher zum Beispiel über Martin Luther geschrieben hat. Und hier, das ist jetzt also eine Geschichte des deutschen Bauernkriegs, der gemeinhin ja vor allem auf soziale Ungerechtigkeiten als Ursache zurückgeführt wird. Also die einfach für heutige Verhältnisse auch unvorstellbaren Abhängigkeitsverhältnisse der Bauern, in denen die sich befunden haben. Und die hätten zu den Aufständen ab 1524 geführt, die dann so im Sommer 25 blutigst niedergeschlagen worden sind. Lyndall Roper wirft nun ein bisschen anderes Licht auf diese Aufstände und auf diese Bewegungen, indem sie zum einen religiöse Gründe stark macht und zum anderen etwas, was sie ökologische Gründe nennt. Also man kann es auf die zwei Fragen bringen, wie entsteht eigentlich Eigentum und auf die Frage, wer hat die Macht, sich die Natur anzueignen. Und wenn man die beiden Fragen so formuliert, dann spürt man vielleicht, dass man durchaus aus heutiger Sicht einen unmittelbaren Zugang dazu kriegt. Es kommt hinzu, dass Lyndall Roper extrem lebendig schreibt, und das kann man vielleicht schon an dem Detail ablesen, dass ein Teil ihrer Recherche war, dass sie jene Gebiete, in denen dieser Bauernkrieg stattfand, zumindest einige davon mit dem Fahrrad abgefahren ist, so von Straßburg bis Konstanz. Ich wollte noch ganz kurz was sagen zu diesem, wie weit weg ist das eigentlich? Ich glaube, dass in unserer Kultur tatsächlich Historisieren im Sinne von Jahrestage sind rund, wahnsinnig verführerisch sind. Und natürlich ist der äußere Anlass für ein Buch wie dieses, das sich 1525 irgendwie auf 2025 reimt. Aber interessanter ist halt, dass da eben auch diese genannten Fragen eine Rolle spielen, von die wirklich was mit heute zu tun haben.
Verstehe, es sind noch einige historische Bücher auf der Liste, zum Beispiel auch Thomas Mann als politischer Aktivist. Aber wenn ich mal geguckt habe, was mich jetzt so thematisch am meisten interessieren würde, wäre das jetzt Eva Horn mit einer Wahrnehmungsgeschichte des Klimas. Was meint sie damit? Wie sollen wir da anders irgendwie auf die Phänomene, mit denen wir uns da rumschlagen, gucken?
Eigentlich ist das durchaus ein, also im weitesten Sinne verwandtes Buch mit den Büchern, über die wir jetzt schon gesprochen haben. Es ist auch ein Blick in die Vergangenheit. Und dennoch ist unmittelbar überall spürbar, dass es was mit unserem Jetzt und der Gegenwart zu tun hat. Also der Titel ist einfach Klima. Wir haben sofort stärkste Assoziationen dazu. Das Klima wandelt sich in einer Weise, die wir nicht mehr für natürlich halten, die uns zu bedrohen scheint. Wir diskutieren täglich politisch darüber. Eva Horns Einsatz ist jetzt der Aufruf oder der Appell, anders über das Klima nachzudenken, als wir das tun. Nicht in dieser schlimmen Alternative, entweder geht die Welt unter oder wir machen einfach so weiter, sondern sie zeigt, dass es bis vor einigen wenigen hundert Jahren eigentlich in der menschlichen Kulturgeschichte eine viel, viel, viel stärkere Verflochtenheit gab zwischen Menschen und Klima. Wir haben uns verbundener gefühlt mit den Lüften, mit den Wärmen, mit den Wassern und so weiter. Und das, jetzt habe ich gesagt Appell und so, das ist eine gelehrte Studie von 600 Seiten, in der sie, Eva Horn, die Autorin, in die Literaturgeschichte vor allem geht und, also jetzt nur als ein Beispiel, anhand von Jahreszeitenlyrik illustrieren kann, wie das funktioniert hat, unsere menschliche Wahrnehmung vom Klima, nämlich anders als das Leben unter Klimaanlagenbedingungen zu fristen oder in einem Studio, wo man halt von der Außenwelt nicht wirklich was merkt.
Also viel Lesestoff, mit dem man dann anders auf die Welt schauen kann. René Agiga, vielen Dank für diese Vorschau auf die Sachbuch-Bestenliste für den Januar 2025. Und alle Titel finden Sie bei uns auf der Deutschlandfunk Kultur Homepage.
Deutschlandfunk Kultur, Buchkritik.
Wir begeben uns jetzt auf eine Zeitreise Ende des 19. Jahrhunderts in Portugal. Da spielt ein monumentaler Roman, den der Hansa Verlag jetzt in einer neuen Übersetzung von Marianne Garais herausgebracht hat. Und als die portugiesischen Buddenbrooks ankündigt, die Maiás, geschrieben von José Maria Eça de Queiroz. Und es geht, das ist schon mal wirklich wie bei Thomas Mann, um die Geschichte einer vornehmen Familie. Maximilian Mengeringhaus hat die Maiás für uns gelesen. Gibt es noch mehr Parallelen zu den Buddenbrooks als diese ja doch etwas dürftige, die ich gerade genannt habe?
In der Tat, da gibt es einige Querverbindungen. Ich möchte aber gleich mit der Tür ins Haus fallen und meine Begeisterung für dieses Buch kundtun und wähle einfach die bedeutendste. Und das ist die Nobelpreiswürdigkeit dieses Werks. Denn bekanntlich hat Thomas Mann ja 1929 für die Buddenbrooks seinen Nobelpreis zugesprochen bekommen. Und verdient hätte ihn Eça de Queiroz für die Maiás von 1888 auch. Das Problem ist vielleicht, dass der Autor mit Mitte 50 schon verstorben ist. Vielleicht ein Ticken zu früh, um in diesen erlesenen Kandidatenkreis aufzurücken. Er ist aber uneingeschränkt der bedeutendste portugiesische Erzähler des 19. Jahrhunderts. Und was ich besonders faszinierend an diesem Autor finde, dass er seine zweite Lebenshälfte komplett im diplomatischen Dienst im Exil verbracht hat. Und trotzdem ein so brillanter Chronist der Zeitenwende in seinem Heimatland ist. Was wirklich erschüttert wird von diesem geopolitischen Bedeutungsverlust, von vielen Regierungskrisen und von einem sehr, sehr umgreifenden Wertewandel. Und davon gibt Eça de Queiroz hier Bericht am Beispiel der titelgebenden Familie.
Und was ist das für eine Familie? Was erzählt er da für eine Geschichte?
Das ist ein alteingesessenes Adelsgeschlecht, das eigentlich aber nur noch aus zwei Männern besteht, nämlich dem ritterlichen Großvater Afonso und seinem Enkel Carlos. Das ist so ein ziemlicher Tagträumer. Und hier beginnt schon der erste geniale Griff, nämlich die zweite Generation, von der wird in nur ganz wenigen Kapiteln erzählt. Die bildet so eine Leerstätte, einen Schatten der Vergangenheit, der dann später auf Carlos' Leben ausgereift. Und die eigentliche Handlung setzt dann ein, als der Enkel 1875 wieder nach Lissabon kommt, nach einem Medizinstudium und ausgedehnten Reisen, und er bezieht dann das Familienanwesen in der Hauptstadt. Und dieses Ramaljet, das Anwesen, wird dann so Dreh- und Angelpunkt einer Upper Class von ziemlich snobistischen Junggesellen, die alle so ein Faible für außereheliche Affären und Antiquitäten haben. Wichtig ist für die alle, alles muss très chic sein, so wie in Paris. Und dazu gehört dann auch, dass man dauer lamentiert über die Provinzialität Portugals und die grassierende Mittelmäßigkeit, deren Gesicht sie eigentlich sind, weil die alle nichts gebacken bekommen.
Aber das ist ja dann wie eigentlich bei allen großen Familienromanen auch offenbar tatsächlich ein Porträt der Gesellschaft und der Zeit.
Absolut, also das ist ein Sittenbild. Es gibt eine schöne Stelle, wo über die Notwendigkeit moralischer Bäder in Lissabon debattiert wird. Es gibt einen Freund von Carlos, der schreibt ein Theaterstück, Der Sumpf, wo alle ihrer Bigotterie überführt werden sollen. Und dieser Carlos, der ist zwar auch ein privilegierter Taugenichts, aber eigentlich ein sehr rechtschaffener Mensch. Der ist so ein bisschen außenstehend in diesem sehr tatenarmen Zirkel aus sehr dekadenten Menschen. Der hat auch hochtrabende Pläne, will Zeitschriften gründen, Bücher schreiben, kommt aber irgendwie nicht so richtig zu Potte. Denn alle diese großen Pläne, die er und seinesgleichen da hegen, das sind einfach nur bloße Gesprächsthemen, so die man mittags zum Shampoos irgendwie erörtert. Alle salbadern bis zum politischen Umsturz, bis es dann irgendwann dem Großvater reicht und er sagt, Zitat, dann macht doch diese Revolution, aber macht um Himmels Willen irgendwas.
Also richtig viel Stoff. Wie ist das? Ich meine, das Buch ist ja wahnsinnig dick. 944 Seiten. Hat es der Autor geschafft, sie da die ganze Zeit bei der Stange zu halten?
ich muss zugeben, ziemlich mühelos. Und das liegt am Untertitel des Buches, Episoden aus dem romantischen Leben. Dieses Episodenhafte ist hier ganz stark. Es ist abwechslungsreich, oft auch überraschend, ohne aber diese Haupthandlung zu verlieren. Und bei Essa de Queiroz ist es eine ganz tolle Mischung aus Gesellschaftsanalyse, Figurentiefe und Humor, wie er diese Tändeleien und Intrigen in all ihrer Tragikomik halt wirklich rafft und zusammenbringt und schildern kann, ohne diese ganzen Charaktere ins Lächerliche zu ziehen.
Jetzt ist das Buch ja schon mal auf Deutsch übersetzt worden, aber diese Ausgabe ist seit langem vergriffen. Marianne Gareis hat jetzt diese 944 Seiten sich vorgeknöpft. Was ist der Reiz dieser Neuübersetzung?
Also einmal ist es die Sorgsamkeit dieser Hansa-Klassiker-Reihe, die diese Bücher immer auszeichnet, ist, dass es unglaublich präzise und schön und lehrreich kommentiert ist. Und dann muss man sagen, strotzt diese Neuübersetzung wirklich vor Frische. Also hier wird diese ganze Modernität dieses Autors ausgereizt bis an die Grenzen, die die Originalsprache hergibt. Und das hat einfach mehr Drive und mehr Tempo als diese durchaus solide Übersetzung aus den 80ern. Was ich hier wirklich schön finde, ist einfach, dass dieser Witz funktioniert und dass es den Roman, die Majasch, wirklich auf Höhe unserer Gegenwart hebt und den Autor auch echt etabliert unter den ganz Großen des 19. Jahrhunderts. Stendhal, Flaubert, Fontane, da muss der sich wirklich nicht verstecken.
Also Sie haben jetzt richtig Lust gemacht, das zu lesen. Da braucht man aber ja mal so eine Woche freie Lesezeit. Das klang so toll. Warum ist dieses Buch so ein bisschen in Vergessenheit geraten?
Na, das mag vielleicht daran liegen, dass Portugal einfach ein Land am Rande Europas ist und dann, Sie hatten es erwähnt, dass es lange einfach keine Neu- und Wiederauflagen dieser doch umfangreichen Werke gab. Man kann fürs Gesamtwerk von Essa de Queiroz sagen, die Majasch sind schon sowas wie das Kronjuwel, aber auch die anderen Romane und Erzählungen, die es gibt, sind klasse und ich hätte wirklich gar nichts gegen ein Revival. Ganz toller Autor.
Sagt Maximilian Mengeringhaus über José María Essa de Queiroz, die Majasch-Episoden aus dem romantischen Leben, herausgegeben und übersetzt aus dem Portugiesischen von Marianne Gareis. Erschienen beim Hansa Verlag, 944 Seiten, kosten 44 Euro. Es gibt Literaturpreise, die den Autoren zwar keine Geldsegen bringen, die aber wie ein Ritterschlag der Branche sind. Und dazu gehört auf jeden Fall der Deutsche Krimipreis. Seit 1985 zeichnet er Autorinnen und Autoren aus, die mit dem Krimi etwas wagen, also etwas Neues ausprobieren. Und wer das in diesem Jahr am überzeugendsten gemacht hat, das wissen wir seit heute. Es ist Thomas Knüver mit seinem Buch Das Haus, in dem Godelia stirbt, in der Kategorie National. Krimi auf Platz 1 und ich bin mit Thomas Knüver in Hamburg verbunden. Hallo, herzlichen Glückwunsch, Herr Knüver.
Hallo, guten Morgen. Vielen Dank. Ich freue mich wirklich sehr darüber.
Sie sind ja literarisch gesehen eigentlich Quereinsteiger, denn Sie sind im Hauptberuf erfolgreicher Chef einer Werbeagentur, haben zwar schon 2 Thriller selbst verlegt und jetzt quasi im Buchmarkt Ihr Debüt und dann gleich sowas. Wie ist es für Sie, diesen Preis zu kriegen?
Das ist tatsächlich eine riesige Überraschung für mich. Ich hatte natürlich auch überhaupt nicht damit gerechnet, auch weil das Buch eigentlich ja, eigentlich wie Sie es auch in Ihrem Intro gesagt haben, gar kein klassischer Krimi ist. Es gibt gar keine Ermittlungsarbeit, es gibt keine Kommissare oder Kommissarinnen. Und dass das Buch diese kleine Geschichte um die alte Godelia den Krimipreis gewinnt, das ist für mich schon wirklich allerhand, muss ich sagen.
Ja, mich hat es jetzt nicht so überrascht, denn der Roman ist schon von der ersten Seite an wirklich packend. Nicht zuletzt, weil er sofort Bilder aufruft, die wir von ganz woanders her, nämlich aus dem Fernsehen kennen. Da tobt so eine Flut durchs Dorf. Die Titelfigur Godelia ist in ihrem Haus und draußen, da treibt alles Mögliche vorbei. Und man denkt da natürlich sofort an die Flutkatastrophe im Ahrtal. Wie haben Sie das erlebt? Kommen Sie daher oder haben Sie da Verwandte oder waren das auch diese krassen Bilder, die Sie einfach im Kopf hatten?
Es sind tatsächlich die Bilder. Ich bin ein sehr visueller Mensch, auch schon immer gewesen. Ich habe Design studiert. Also ich merke, dass meine ganze Kreativität immer durch das Visuelle kommt. Und es ist natürlich auch die verheerende Ahrtalflut. Es sind aber ja mittlerweile leider, es gehört es ja zu unserem Leben, nicht mal sogar nur noch in Deutschland, sondern Europa dazu, dass wir auch durch die Erderwärmung immer mehr Klimakatastrophen und mehr Überflutungen und Extremwettersituationen haben. Und in den Nachrichten haben mich die Bilder halt schon sehr, sehr mitgenommen. Und dann weiß ich noch genau, war irgendwann mal, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, in welcher Flut genau, diese Szene, wo man diese Häuser gesehen hat und das Wasser steht bis zu dem Sims des ersten Stockwerks Und ich dachte, was wäre, wenn ich jetzt in diesem Haus wäre und wenn ich tatsächlich einen Grund hätte, nicht zu gehen, während alle anderen evakuiert wurden und gegangen sind. Und dann merkt mir, das kitzelt so quasi meinen kleinen Autorenkern in mir. Dann möchte ich selber herausfinden, was könnte das für eine Person sein und was kann ihr Geheimnis sein, zu bleiben, obwohl um sie drumherum die Welt untergeht.
Also es geht tatsächlich um dieses lange gedeckeltes Geheimnis in diesem Haus, in dem Gudelia lebt. Aber ich fand, es ist schon auch ein Krimi über die Provinz. Also der Ort, der wird zwar bewusst vage gehalten. Man ahnt, es liegt irgendwo im Südwesten Deutschlands. Die Nachrichten da heißen Donau-Nachrichten. Also es gibt schon so Bezüge, aber es bleiben Andeutungen eigentlich. Warum haben Sie sich entschieden, dass man das nicht genau verorten kann?
Das ist der fiktive Ort Unterlingen und ich wollte ein bisschen, dass Unterlingen überall sein kann. Also diese Provinzialität in all ihrer Schönheit und Ruhe, aber auch in den Geheimnissen, die sie verbirgt, das hat für mich auch so was Universelles. Das heißt, ich wollte eine sehr kompakte Geschichte an einem sehr kompakten Ort erzählen, der wiederum eine Relevanz für unterschiedliche Menschen in ganz Deutschland haben kann, weil auch in meinem Austausch mit anderen Menschen, die aus unterschiedlichen Regionen im Westen, Norden, Süden, Osten kommen, merkt man schon, dass es gewisse, sagen wir mal, kleinste gemeinsame Nenner in der deutschen Provinzialität gibt. Und deswegen wollte ich einen Ort erfinden, der sich irgendwie echt anfühlt, aber es nicht ist.
Aber Sie wollten offenbar auch keinen Regionalkrimi schreiben, denn das ist es auch wieder nicht.
Nee, genau. Der Ort ist nicht im Vordergrund. Im Vordergrund ist wirklich Gudelia. Und wie ich anfangs auch gesagt habe, es geht gar nicht um die Ermittlungsarbeit, sondern letzten Endes, jetzt springe ich noch mal etwas weiter, ist das Haus, in dem Gudelia stirbt, ein Liebesroman. Weil es dreht sich alles um die Liebe einer Mutter zu ihrem Kind, dass sie tragischerweise direkt, das ist jetzt auch kein Spoiler, weil es im zweiten Kapitel schon passiert, ihr Kind verliert. Und nahezu alles dreht sich eben um diesen Verlust, um diese Liebe und was man macht oder vielleicht sogar bereit ist zu machen und durchzustehen, um diese Liebe nicht loslassen zu müssen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was auch Gudelia anders dastehen lässt als andere Kriminalromane, dass wir sehr in die Psyche von Gudelia eintauchen. Und die Flut dient sowohl als physische Offenlegung alter Geheimnisse, aber eben auch als metaphorische Offenlegung von unterschiedlichen Geheimnissen, die sie über die Jahre in sich und in ihrem Haus vergraben hat.
Ja, Sie sagen, es ist ein Roman über eine Liebesgeschichte, aber ich fand, es ist auch ein Roman über Trauer, denn diese Gudelia, die hat ja einen schweren Verlust, der ihr ganzes Leben prägt. Und ich hatte, Sie zeigen das ganz gut, dass die Leute ja auch Angst vor so großer Trauer haben und quasi solche Menschen meiden. Ist denn Gudelia für Sie eigentlich eine positive Figur?
Gudelia ist für mich eine ambivalente Figur. Das war mir auch extrem wichtig bei Gudelia. Ich wollte in ihr die Widersprüchlichkeit, auch von solchen Gefühlen, die Widersprüchlichkeit von Liebe, wenn sie zum Beispiel auf Trauer trifft, wenn sie auf Verzweiflung trifft. Und Gudelia ist für mich sowohl Opfer als auch Täterin. Sie ist sowohl stark als auch schwach. Teilweise in aufeinanderfolgenden Kapiteln, teilweise in ein und demselben Kapitel ist sie sowohl die dominante als auch die defensive Person. Und das ist, glaube ich, etwas, was mir extrem wichtig war, weswegen ich es auch nicht als Regionalroman betiteln würde, eher fast schon als Psychogramm von dieser Frau, die ja auch nur in einem Drittel des Buches 81 Jahre alt ist.
Genau, Sie erzählen das ganz raffiniert da auf drei verschiedenen Zeitebenen. Wie haben Sie denn da den Überblick behalten?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich benutze ein Tool, das heißt Mural. Das muss man sich so vorstellen wie eine digitale Post-it-Wand. Das habe ich auf meinem Handy und immer, wenn ich schreibe, dann baue ich so kleine digitale Post-its nebeneinander und die sind farblich gecodet. Also für die Menschen, die das Buch noch nicht gelesen haben, das Buch hat keine numerischen Kapitel, 1, 2, 3, 4, 5, sondern die Kapitel sind getrennt in drei Jahreszeiten, 1984, 1998 und 2024. Und dieser Duktus wird auch kompromisslos durchgezogen durchs Buch. Das heißt, wir haben immer diesen Jahreswechsel, 84, 98, 24, 84, 98, 24, damit das so eine Art Rhythmik bekommt. Ne? Das hat so ein Dim, 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 Dim. So geht das ganze Buch und diese einzelnen Jahre, die legen einander offen. Also wenn ich aus 24 spüre ich, dass Gudelia sich in einer gewissen Weise verhält oder denkt. Und im nächsten Kapitel springe ich 40 Jahre zurück zu 1984 und da merke ich, das könnte der Grund sein, warum sie 40 Jahre später so eine Person geworden ist.
Und gerade in diesen früheren Zeitebenen, da habe ich mich sofort in meine Kindheit versetzt gefühlt, wie sie da so von irgendwelchen Fernsehsendungen oder Snacks erzählen. Da ist man sofort irgendwie drin in dieser Atmosphäre. Haben Sie da nochmal recherchiert oder hatten Sie das noch so parat?
Ich hatte es teilweise parat, teilweise ist es auch noch ein bisschen vor meiner Zeit. Also ich bin auch ein Kind der 80er, aber war dann noch ein Kleinkind. Und ja, ich habe mir auch alte Bravos angeguckt. Da gibt es teilweise online ganz, ganz nette Archive von, wo man sich die Cover angucken kann. Also tatsächlich ist das Cover der Bravo, das ich im zweiten Kapitel beschreibe, existiert tatsächlich mit Nena und den großen Ohrringen und auch mit Depeche Mode. Also das sind schon Sachen, die mir natürlich auch dann beim Schreiben extrem viel Spaß machen, dann nochmal in diese Zeit einzutauchen. Und da merkt man auch, dass ich dann nochmal auf Spotify nochmal die alten Lieder höre.
Und jetzt, beflügelt von dieser Anerkennung des Deutschen Krimi-Preises, haben Sie schon den nächsten Thriller angefangen?
Der ist tatsächlich schon fertig. Fertig ist ja ein sehr dehnbarer Begriff im Verlagswesen. Das Manuskript ist fertig. Ich habe es komplett durchgeschrieben von Anfang bis Ende. Und jetzt ist eben die Frage, nochmal an die Überarbeitung zu gehen und dann auch mit einem Verlag darüber zu sprechen, wie so die nächsten Schritte aussehen. Aber ja, ich kann das Schreiben nicht lassen. Dafür macht es mir einfach viel zu viel Spaß.
Thomas Klüver, nochmal herzlichen Glückwunsch zum Deutschen Krimi-Preis und alles Gute nach Hamburg.
Vielen Dank.
Und der Roman, für den Thomas Klüver ausgezeichnet wurde, ist unter dem Titel Das Haus, in dem Gudelia stirbt, beim Pendragon Verlag erschienen. Und auf Platz 2 des Deutschen Krimi-Preises steht Matthias Wittekind mit Hinterm Deich bei Kampa. Und Platz 3 hat Carina Urbach Das Haus am Gordon Place. Und es gibt auch noch die Kategorie internationaler Krimi. Da sind auch 2 Autoren und eine Autorin ausgezeichnet worden. Jake Lamar, Das schwarze Chamäleon, Lavitida mit Maror, ein Krimi aus Israel, und Lisa Cody, die Schnellimbiss-Detektive.